Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kira Schusseinpur. Ich wünsche euch allen erstmal ein wunderschönes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt genügsame Tage. Ostern ist ja an sich die Bezeichnung für die Passion Christi. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass völlig egal, welcher Religionsangehörigkeit oder ob man überhaupt religiös ist, man diese Tage nutzen kann, ein bisschen zur Besinnung kommen, entspannen, vielleicht mal ein paar ruhige Tage genießen. Das ist das, was ich jetzt gerade hier auch mache, am wunderschönen Tegernsee in Bayern. Kern, kommt bei dir irgendwie eine Osternstimmung auf in Dubai?
Also erstmal hallo auch von meiner Seite aus. Nee, tatsächlich gar nicht, weil jetzt gerade ist ja auch Ramadan. Und Ramadan ist sehr, sehr präsent hier in Dubai. Du hast viel weniger Entertainment. Viele, viele Entertainment-Clubs und solche Geschichten sind viel ruhiger. Du hast diese ganzen Iftar-Tents, also Zelte oder Majlises nennt man das, wo du dann das Fasten brechen kannst, wo es Buffets gibt oder Menüs gibt. Und die Stadt lebt gefühlt noch mehr, als sie sonst schon in der Nacht lebt, noch mehr in der Nacht. Es ist noch mehr weiter verschoben. Du hast überall Lichterketten. Es ist schon sehr, sehr schön. Es ist ein anderes Dubai. Es ist ein viel ruhigeres Dubai. Viele Freunde von mir, die aus Deutschland jetzt in dieser Zeit hierher kommen, sind überrascht, dass Dubai auch eine andere, eine ruhigere Seite hat.
Ja, ich kann mir das auch sehr schön vorstellen. Also wer den Hintergrund des Ramadan versteht, das ist ja auch ein Zeichen der Demut den armen Menschen gegenüber, die nichts haben, dass man sich in die gleiche Lage von ihnen reinversetzt, nicht die ganze Zeit, wenn man möchte, etwas zu trinken und zu essen zu haben. Neben dem gesundheitlichen Aspekt, den ich auch sehr interessant finde, meine Frau ist ja Muslimin und deswegen habe ich da eine recht nahe Erfahrung mit dem Ramadan und sie hat mir das, wir haben da öfters drüber gesprochen, was denn so die Hintergründe sind und es gibt auch einen gesundheitlichen Hintergrund, was das Fasten angeht. Fasten ist ja unglaublich gesund für den Körper. Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Man kann mit Fasten sogar Krebs bekämpfen bzw. Vorsorge betreiben, da er eben durch die wirkliche Askese, wenn der Körper nichts hat, was er jetzt von außen verdauen kann und um damit zu arbeiten, er arbeitet da ja, dann fängt er ja an, die eigenen Zellen quasi zu, wenn man so möchte, zu recyceln. Ja, recyceln ist der falsche Begriff, aber er verarbeitet sie und somit auch schlechte Zellen. Das ist halt in der Fastenzeit. Und was die Muslime ja mit dem Ramadan machen, ist ja quasi ein Intervallfasten. Das ist ja nichts anderes als Intervallfasten. Ja? Also während dem Tag, jetzt zum Beispiel, wird nicht gegessen, nicht getrunken. Und das ist dann der Intervall des Fastens. Und dann kommt das Fastenbrechen. Und dann kann ich eben wieder Nahrung zu mir nehmen. Also ich finde, das ist auf verschiedenen Hinsichten. Einmal, was den Geist angeht, sich wieder reinzuversetzen in Menschen eben, die im Mangel leben. Als auch für die Gesundheit eine tolle Sache.
Absolut. Ich finde vor allem mental für den Geist ist Fasten super interessant. Ich habe es jetzt auch dieses Mal mitgemacht für ein paar Tage, wenn ich sonst nicht faste, aber ich finde, die Klarheit, die man selber für sich selbst findet, die ist schon etwas Besonderes. So, Philipp, bevor wir zum Inhalt des Podcasts kommen, ich habe dir heute Fragen mitgebracht, habe ich nochmal eine Sache anzusprechen, weil wir da darauf angesprochen wurden in den Kommentaren, warum wir da nicht mehr drauf eingehen, und zwar unseren Kurzclip-Wettbewerb, ob es den noch gibt, ob der noch läuft. Und da wollte ich einfach mal erklären, ja Leute, den gibt's immer noch, der läuft immer noch, auch letzten Monat, alle wurden natürlich ausgezahlt und der wird auch weiterhin existieren. Und ja, da gibt's keinen Grund für uns, das Ganze einzustellen. Wir haben ein paar neue Regeln, die wichtig zu beachten sind, beziehungsweise die uns auch wichtig sind, das nochmal auszusprechen. Die Regeln gab es auch vorher schon. Uns ist einfach wichtig, dass keine Clips verbreitet werden, bei dem Dinge aus dem Kontext gerissen werden, bei dem man wissentlich Dinge anders darstellt, als wie wir sie gesagt haben, und falsche Informationen verbreitet. Clips wie diese werden nicht bei uns beim Contest mit einbezogen und werden auch disqualifiziert, die konnten. Deswegen, das wollten wir hier nochmal so ankündigen, der Wettbewerb an sich läuft weiter. Und da kann jeder auch dran teilnehmen. Link ist unten in der Videobeschreibung.
Ja. Ja, gut, dass du das gesagt hast, Kian. Und das nur noch mal kurz zum Contest, Leute. Ihr wisst, das ist fast jede Woche ein heißes Eisen, was wir besprechen, das viele nicht machen. Deswegen hören uns auch so viele Leute. Deswegen haben wir so ein massives Medienecho erhalten, weil auch den Medien vieles nicht gefällt, was wir machen. Und somit achten sie ganz verstärkt darauf, was wir machen. Und das, was wir sagen, können wir selber beeinflussen. Das ist unsere Verantwortung, das sind unsere Aussagen, dazu stehen wir auch. Aber wenn natürlich Kurzclips genommen werden, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, um dann etwas ganz Neues darzustellen, was wir so nicht gesagt haben, dann ist das im Endeffekt, dann wird uns damit bewusst geschadet. Ja? Und nicht nur, dass uns die Aussagen dann verdreht werden, sondern dann werden die Medien im Zweifelsfall wieder darauf springen und sagen, oh, guck mal, was hier behauptet wurde. Ja? Es ist uns also wichtig, dass unsere Aussagen auch wirklich so wiedergegeben werden, wie wir sie getroffen haben. Deswegen bitte achtet darauf, das nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Sonst müssen wir uns einfach dagegen wehren. Danke.
Gut, dann wollen wir anfangen mit der ersten Frage. Und das ist eine Frage, die begleitet uns schon sehr, sehr lange. Viele fragen immer wieder dazu, und zwar zum Thema Auswandern. Und die Frage lautet, welche Länder findet ihr neben Dubai und der Schweiz zum Auswandern interessant? Da muss ich erstmal sagen, bevor ich hier gleich andere Länder nenne, und Philipp, du kannst da auch gleich mal zu erzählen, ich finde tatsächlich, diese zwei Länder sind ganz, ganz klar für mich an der Spitze und ich würde gar nicht eins dem anderen drüber stellen. Also ich würde sagen, ich würde nicht, obwohl ich in Dubai lebe, sagen, Dubai ist ganz klar über der Schweiz, sondern ich würde es als zwei ganz so unterschiedliche Dinge betrachten, die vergleichbar auf einer Stufe sind, aber eine ganz andere Lebensexperience quasi mit sich bringen. Und ich finde, das eine muss das andere auch nicht ausschließen. Also wenn man wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, dann kann man sich theoretisch auch leisten, zwischen Dubai und Schweiz zu leben. Dann kann man ja im Winter in Dubai sein, im Sommer in der Schweiz, von da aus überall runter. Also ich finde, Dubai und Schweiz sind beide, die teilen sich beide die Eins auf zwei ganz unterschiedlichen Weisen. Dubai ist super modern, alles ist leicht zu erreichen, wenig Bürokratie, gutes Wetter, Sonne, du hast das Meer, du hast weniger Natur, du hast zwar die Wüste, aber so an grüne Natur, Wald, das hast du nicht. In der Schweiz hast du die Berge, du hast die Natur, du hast auch sehr saubere, sichere Städte und es ist aber was ganz anderes. Deswegen für mich diese beiden Städte, Dubai, Schweiz ist keine Stadt, aber nehmen wir jetzt Zürich von der Schweiz, beide auf der Eins. Und dann kommen ein paar andere Länder. Aber bevor ich da meine sage, Philipp, wie siehst du das?
Also erstmal ganz kurz, falls die Leute, die das jetzt sehen, ich musste mich kurz reinsetzen, es windet ein bisschen zu stark draußen. Ich muss nochmal, es wurden ja andere Länder gefragt, ich muss nochmal auf die Schweiz darauf eingehen, warum die Schweiz definitiv mein Nummer 1 Land wäre und ist. Erstens habe ich eine Verbindung zur Schweiz, ich habe schon in der Schweiz gelebt. Zweitens bin ich ein ganz klarer Verfechter echter, direkter Demokratie. Die Schweiz ist das letzte Land der Welt, das noch echte Demokratie hat, sprich den Volksentscheid. Das ist das, was die großen etablierten Parteien, die jetzt gerade an der Macht sind in Deutschland, kategorisch ablehnen. Sie nennen sich demokratisch, sie sprechen davon, die Demokratie bewahren zu wollen. Sie lehnen es aber ab, dass die Bevölkerung selbst Entscheidungen mittreffen darf. Beispielsweise, wir entscheiden uns, soll hier ein Solarpark hinkommen oder ein riesiges neues Bauprojekt oder soll das ein Naturschutzgebiet werden oder wollen wir vielleicht Strafen für, keine Ahnung, Vergewaltigung oder Gewaltdelikte erhöhen und so weiter. Unterschiedlichste Fragen. Dafür werden in unterschiedlichster Form in der Schweiz die Bevölkerung selbst gefragt. Die kann sich dann entscheiden zum Abstimmen und dann beeinflusst das die Politik. Und das ist etwas, das ich zu 100% unterstütze und das gibt es eben nur noch so in der Schweiz. Mal davon abgesehen, die Schweiz hat auch Nachteile, sie ist sehr, sehr teuer, unglaublich teures Land, gerade im Großraum Zürich. Zürich wurde jetzt wieder zur teuersten Stadt der Welt benannt, noch vor New York, Tokio und Singapur. Es gibt aber auch andere interessante Länder. Kurz mal umrandet, Italien interessant, warum? Es gibt in Italien auch wunderschöne Gegenden, muss man niemandem sagen. Italien ist eines der schönsten Länder der Welt, beispielsweise in der Toskana. Die Italiener werben um Ausländer, wenn die reinkommen, da gibt es eine Flat Tax. Es gibt also für Leute gerade, die schon erfolgreicher sind, die ein gewisses Vermögen haben oder hohe Einkünfte, also dadurch einen hohen Steuerfuß generieren würden, gibt es eine Flat Tax in Italien. Das heißt dann, du handelst das aus, eine bestimmte Maximumzahl an Steuern und theoretisch kannst du dann auch, ich werfe mal irgendeine hohe Zahl rein, 5 Millionen, 10 Millionen, 1 Million verdienen, egal. Du hast trotzdem nur diese bestimmte einen Steuersatz und ab dann ist Schluss. Das ist interessant. Interessant finde ich auch, dass sich Italien von der Politik wandelt durch Meloni, die jetzt rangekommen ist. Das ist also ein eher rechtes Bündnis, wenn man so möchte, ja. Muss jeder selber entscheiden, wie er das findet. Da gibt es aber gewisse Gesetze, die dort gebracht werden, die ich wiederum interessant finde, die unternehmerfreundlicher sind. Als weiteres Land, das ich anfügen würde, wo sich viele Leute aufhalten, beispielsweise die Insel Mallorca zählt zu Spanien. Die Spanier haben die sogenannte Lex Beckham Regelung und das kam durch den Fußballer David Beckham, als der damals zu Real Madrid gewechselt ist. Haben sie für ihn, damals wurde die Mannschaft der sogenannten Galaktischen, da war Zinedine Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, wie gesagt David Beckham und noch Luis Figo, die galaktische Mannschaft, und da haben sie das Steuerrecht geändert, weil sie gesagt haben, die Steuern waren zu hoch, damit sie sich leisten können, ausländische Fußballer zu kommen, damit es für die Ausländer attraktiver ist zu kommen. Und dort haben sie für Ausländer die Steuer, die Einkünfte, die in Spanien, auf dem Festland in Spanien, erzielt werden, müssen nur mit 25% versteuert werden. Ja? Das ist quasi ja, so die Hälfte vom deutschen Maximalsteuersatz dann. Das kann also auch interessant sein. Und dann gibt es Portugal, ist auch noch super interessant. Portugal ist auch sehr günstig steuerlich. Ich meine, die bewegen sich so zwischen 15 und 20%. Und Portugal hat noch den Vorteil, dass es die Gesamtkostenstruktur, also der Lebenserhaltungskosten, recht günstig ist. Wenn du jetzt nicht gerade in Lisboa, also Lissabon oder Porto bist, und auch dort sind diese, wenn du essen gehst, Getränke, Einkäufe, Mieten, insgesamt deutlich, deutlich günstiger als beispielsweise bei uns in Deutschland. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ich kenne Leute, die in Brasilien sich niedergelassen haben, in Nordbrasilien, sehr interessant, auch steuerlich, ja. Ja, es gibt also unterschiedlichste. Das ist wirklich eine emotionale Sache auch. Ein Gesamtkonzept. Für den einen sind die Steuern gar nicht so wichtig. Der andere will mehr und tolle Temperaturen haben. Der nächste wiederum sagt, ich bin rein Sicherheit. Sicherheit ist für mich das Nonplusultra. Dann würde ich sagen, geh in die Emirate, geh nach Dubai. Da kannst du dich abends, kannst dein Auto irgendwo abstellen und die Türe offen lassen und am besten noch dein Mobiltelefon aufs Dach stellen. Kommst 2 Stunden später wieder, dann steht es immer noch so da. Ja? Also was Sicherheit angeht, ganz ohne Frage ist Dubai ganz vorne mit dabei. Ja? Die haben den Laden im Griff. Jo, und deswegen, ja, es ist schwierig da zu sagen, das ist das beste Land, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden.
Absolut. Das ist eine persönliche Entscheidung auf verschiedenen Ebenen. Sicherheit ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich zum Beispiel, warum ich in Dubai lebe. Und das knüpft auch gleich an die nächste Frage an. Bevor ich aber dazu komme, du hast Portugal erwähnt. Ich habe viele Freunde, die in Portugal leben, teilweise in Lissabon. Ich kenne aber auch Leute, die auf Madeira
Ja, richtig.
leben. Ist ja eine kleine Insel. Auch das ist etwas, was viele Leute auch sehr, sehr schöne Natur dort plus steuerrechtliche Vorteile zum Auswandern so nehmen, muss man sich dann selber überlegen, ob die Infrastruktur und der Standort einem da passt auf der Insel. Aber da hast du halt eben in Portugal geringe Lebensunterhaltskosten. Das gleiche hast du dann, deswegen sind auch viele Leute in Thailand. In Thailand, in Bangkok, das ist auch ein Ort, ihr merkt schon, ich liste eher die Orte auf, wo das Wetter sonnig ist und warm immer, weil das, als ich damals ausgewandert bin, bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste stand, danach Sicherheit, danach Steuern, danach Lebensqualität, und Malta. Wobei ich persönlich, von Malta auch gehört habe, dass es sehr langweilig sein soll, dass da wirklich gar nichts sein
Ich habe einen
soll.
Freund, der ist wie nennt man das? Wie drücke ich das aus? Der ist im Glücksspielgeschäft und der lebte mehrere Jahre auf Malta, dann jetzt auf Zypern. Das sind ja so Hubs für diesen Geschäftsbereich, sagen wir es mal so. Und der sagt aber auch, da ist nicht viel los. Aber Kia, eine Frage an dich. Du sagtest gerade Madeira, finde ich super interessant. Ich kenne auch jemanden, der ist nach Funchal, das ist, glaube ich, die Hauptstadt von Madeira, gezogen. Der ist mega begeistert davon, dem seine 2 Kinder gehen dort. Der schickt mir, wenn wir FaceTimen und so im Hintergrund, das Meer und mega geil sieht. Also ich habe den Eindruck. Und der sagt, das Gute ist, die haben auch ihre eigene Wasserversorgung. Also es gibt ja teilweise Inseln, die importieren das Wasser. Das ist, wenn ich so eine Gesamtgestaltung anschaue und heutzutage meiner Meinung nach auch wichtig, die Sicherheit nicht nur in Bezug auf, werde ich dort ausgeraubt, wie hoch ist die Gefahr, dass, keine Ahnung, mein Kind entführt wird oder dass mir einer ein Messer an der Straße hinhält oder so, ne? Also so wie es in Berlin wahrscheinlich recht hoch ist und in anderen deutschen Städten. Aber auch die Sicherheit, was die Unabhängigkeit angeht, sollte es einen Krieg geben. Ja? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Bin ich weit genug weg von großen Krisenherden? Stichwort Russland, Stichwort Ukraine, ja? Nahe Osten, das sind alles Brandherde, dort wird jeden Tag gekämpft, das könnte sich auch ausbreiten. Und da ist Madeira sehr interessant, weil es einmal sehr, sehr weit weg ist. Also schaut euch das gerne mal auf der Landkarte an, wo Madeira liegt. Und die sind unabhängig, sollte die Versorgung unterbrochen werden, können die eine gewisse Zeit ihre eigenen Lebensmittel nutzen und herstellen. Die haben also genügend Platz, sie haben sehr viele Früchte und sie haben eigene Wasserquellen. Sie sind also unabhängig von der Wasserversorgung.
Und Cristiano Ronaldo, kleiner Fun Fact, ist in Madeira in Funchal geboren und aufgewachsen. Deswegen gibt es auch ein Cristiano Ronaldo Museum, ich glaube sogar ein Hotel. Also für die Fußballfans da draußen. Ja, Madeira, super schön. Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, mittlerweile in eines dieser anderen Länder auszuwandern. Für mich ist Dubai, und das habe ich ja auch oft gesagt, ich bin nach Dubai gekommen wegen Wetter und Steuern und am Ende bleibe ich wegen Lebensqualität. Alles ist immer erreichbar, alles ist immer offen. Alleine das weiß man dann zu schätzen, wenn man in Europa ist, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass du wirklich 24/7 alles liefern kannst innerhalb von 20 Minuten. Sei es von der Apotheke, sei es Lebensmittel, sei es andere Dinge wie ein Kabel, ein einfaches, simples USB-C-Kabel, dann gewöhnt man sich einfach an diesen Standard. Und ja, dann ist es schwierig, da wieder runterzukommen. Aber es hängt eben von den persönlichen Prioritäten ab. Eine Priorität, die du genannt hast, Philipp, ist ja Sicherheit. Und ich finde, eine Sache, die zur Sicherheit bei vielen Personen dazu zählt, und da kommen wir zur nächsten Frage, die auch bekannter sind oder vielleicht in sehr, sehr mächtigen Positionen sind, ist Privatsphäre. Und da hat jemand gefragt, vielen Dank für den tollen Podcast. Mich würde mal interessieren, wie ihr eure eigene Privatsphäre schützt. Und das ist auch ein Punkt, den Dubai sehr, sehr stark und dem Dubai sehr, sehr wichtig ist, denn das wissen viele nicht. Es ist verboten in Dubai, jemand anderen einfach aufzunehmen mit deinem Handy. Du darfst nicht jemand anderen einfach so filmen. Das hat auch Privatsphäregründe und das wird auch sehr, sehr strikt durchgezogen. Und hat auch rechtliche Konsequenzen. Für mich fühlt sich das dann nochmal deutlich, deutlich sicherer an. In den meisten Orten in Dubai, die öffentlich sind, Dubai Mall, darf man auch gar nicht aufnehmen. Also die meisten Aufnahmen, die da rauskommen, sind mit Handy, nicht mit Kamera. Da eine Lizenz zu kriegen, klar, gibt es da Möglichkeiten, eine Lizenz zu kriegen, dass man dann da filmen darf. Aber es ist viel, viel strikter. Und das schützt dann auch zusätzlich nochmal natürlich die Privatsphäre. Für mich ist es dadurch, allein der Standort, wo ich lebe, schützt stark meine Privatsphäre. Um die Frage zu beantworten, ich vermeide aber auch öffentlich so viel wie möglich, da von meinem privaten Leben einzubringen. Wie ist es bei dir, Philipp?
Also, ich finde, du schützt, wenn ich das mal so sagen kann, dein Privatleben mehr als ich. Ja? Da bist du eher jemanden, wo ich mich daran orientiere und sage, der Kian macht das sehr, sehr klug. Ja? Als Beispiel, wir bekommen ja oftmals Anfragen zu allen möglichen Geschichten. Hier Kontakt, wir wollen hier Angebot, 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 Geschäfte machen, bla bla bla. So, manchmal kriegt der Kian das zugeschickt, manchmal kriege ich das zugeschickt. Dann schicke ich ihm eine E-Mail und sage, hier Kian, sollen wir das machen oder nicht? 90% der Anfragen sagt der Kian, nein, don't waste my time. Nein, 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 nein. Nein sagen ist ganz, ganz wichtig, vor allem in einer Zeit, wo du immer mehr in der Öffentlichkeit stehst und wo jeder, also sicher positive Geschäfte und Personen, aber eben auch viel Negative, jeder, die Motten zieht es immer ans Licht, ja? Und jeder will was von dir. Und du musst eben, um weiterhin deine eigenen Projekte und damit dein Leben und den Teilaspekt dein Privatleben weiterhin auf einer gesunden Art und Weise aufrechtzuerhalten, dass du weiter vorankommst, was ja der eigentliche Grund war, warum du überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen bist, weil du erfolgreich bist. Ja? Wenn du das weiter aufrechterhalten willst, dann musst du das schützen. Und ich bin sicher noch, das ist auch in den letzten 1,5 Jahren sicher, hat es zugenommen, dass ich Nein sage, mein Schutz vor Privatleben. Aber ich sag mal, vor 1,5 Jahren oder so, wenn mir da nett einer gesagt hat, ach, Herr Hopf, ich bin nächste Woche in Stuttgart, lassen Sie uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Dann habe ich mich da halt mit dem im Zweifelsfall auf einen Kaffee getroffen. Ja, jetzt sage ich mir, Alter, ich habe keine Zeit mehr, einfach den Wünschen anderer Menschen zu entsprechen. Das muss man auch verstehen. Ja, ich habe meine eigenen Ziele. Ich habe so viele Projekte, die stehen mir bis nach da oben. Und bloß weil einer was von mir will, ja, heißt das nicht, dass ich dem entsprechen muss. Ja. Kern lebt in einer Stadt, wo die Privatsphäre sowieso höher ist, wo er nicht so exponiert ist. Da ist nicht wie in Deutschland, dass du die ganze Zeit angequatscht wirst oder so. Auch hier, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, ich werde von der 40. Person angesprochen. Alles nett, respektvoll, freundlich, toll. Ich beschwere mich nicht, aber es ist einfach so, dass die Privatsphäre dadurch, ich weiß, ich werde beobachtet, die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt ein Unterschied, ob du dich in Deutschland aufhältst, wo auch halt im öffentlichen Raum darfst du filmen, was du willst, ja, kannst du hier mit der Kamera rumlaufen oder wo du einfach, wo die Core-Audience von uns sich auch aufhält im deutschsprachigen Raum. Und Kian ist halt an einem ganz anderen Ort und da ist deutlich mehr Privatsphäre verbunden mit Sicherheit. Auch der Sicherheitsaspekt ist sehr, sehr wichtig. Und wie schützen wir den? Ich kann da noch nicht so alles darüber sagen, aber Personenschutz ist bei mir definitiv jetzt auch ein Thema geworden, ganz klar.
Gut, dann die nächste Frage, nochmal was ganz anderes. Wie habt ihr die Arbeit gefunden, welche euch erfüllt? Ich höre viel über Mindset, durchhalten, nicht aufgeben, sich weiterentwickeln und weiterbilden, aber das macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich einer Arbeit nachgehe, für die es sich überhaupt lohnt, durch einen gewissen Struggle zu gehen.
Also, ich finde, das ist ein bisschen die falsche Ansichtsweise. Das macht nicht nur Sinn, etwas, so das ist so nach dem Motto, wenn ich das erstmal habe, dann werde ich mich anstrengen. Wenn ich erstmal meinen Traumberuf gefunden habe, dann mache ich was. Ja, schöne Einstellung, aber es wird ganz schwer werden so. Warum? Wir alle, das sind die Prüfungen des Lebens, müssen erstmal meistens. Natürlich gibt es vielleicht auch Leute, die erste Sache, die sie machen, ist sofort das, für was sie eine Erfüllung finden und so. Ja, aber das sind sehr, sehr wenige. Wir alle müssen erstmal Dinge machen, die uns im Zweifelsfall nicht taugen. Ich hatte nicht gleich von Anfang an meine Rolle gefunden. Im Gegenteil, ich habe mich am Anfang meiner unternehmerischen Tätigkeit in der HKCM auch, also in meiner Firma heute, habe ich mich nicht in meiner Rolle gefunden und habe über mich selbst gesagt, ich weiß noch, es gab lange Jahre, da habe ich gesagt, ich bin die überbezahlteste Person überhaupt, ja, ich habe immer gesagt, in meiner Stadt. Ja, warum? Weil ich selbst das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht so viel Impact nach draußen geben kann, wie das, was mir durch die Anteile, die ich am Unternehmen gehalten habe, zugestanden hat. Ja. Das heißt, ich hatte meine Rolle innerhalb der Firmenstruktur nicht gefunden. Und dann, wo wir das mit YouTube so erfolgreich aufgebaut haben, was faktisch einfach zum großen Teil. Ich mache eben YouTube, ich bin im Marketing. Meine Rolle, da habe ich meine Rolle gefunden dann auch. Und erst als das der Fall war, Jahre später, musste mich dort reinarbeiten. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, bis das gekommen ist. Erst dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich merke, ich habe einen großen Impact. Ich kann das machen, was ich gut kann. Und das erfüllt mich jetzt auch. Aber dafür muss man erstmal, you have to walk the extra mile. Du musst in der Lage sein, durch Niederlage und Niederlage und Niederlage und Niederlage und Dinge, die dir nicht gefallen, immer weiter zu laufen, immer weiter Gas zu geben, bis du dann das findest, was dir entspricht.
Ich glaube auch, es gibt nur einen Weg, wie man seine Leidenschaft finden kann, die Arbeit finden kann, die einen erfüllt. Und der einzige Weg ist, alles auszuprobieren. Du musst so viel wie möglich ausprobieren, machen, erfassen, ob dein Talent darin liegt, ob dir das Spaß macht, ob du da auch langfristig einen Sinn dahinter siehst, das Ganze auszuführen, ehe du das findest. Und bei manchen geht das eben schneller. Manche, beispielsweise Fußballer, haben teilweise das Glück, die Eltern nehmen sie mit als Kind zum Training, Den Kindern gefällt das, die haben ein Talent da drin, die haben Spaß daran und haben sie schon ihre Leidenschaft gefunden. Andere brauchen da viel länger, da dauert es einfach, bis sie das finden, was sie erfüllt. Aber man nimmt ja trotzdem auf diesem Weg mit jedem Schritt, den man in die falsche erstmal Richtung geht, etwas mit. Und deswegen muss man vor allem in dieser Zeit das Durchhalten gewahren, weil dann, wenn du das gefunden hast, was deine Leidenschaft ist, das, indem du dein Talent siehst, das Talent hast, was dir Spaß macht, wo du langfristig auch den Sinn siehst, ist es viel einfacher durchzuhalten und Disziplin zu haben und Mindset als vorher in den ganzen Bereichen, wo du dir noch nicht sicher bist, wo du nicht weißt, ob das was für dich ist. Deswegen einfach weitermachen, andere Dinge, alles mal ausprobieren, was es so gibt. Habe ich auch gemacht. Ich habe so viele Dinge ausprobiert durch meine, ja jetzt fast 25 Jahre hinweg und am Ende des Tages gibt es nur diesen Weg, um das zu finden, was einen erfüllt.
Ja, ich möchte da noch einen Punkt hinzufügen, was wirklich jeder machen kann. Schau mal, wir sind nicht alle mit der gleichen Intelligenz ausgestattet, mit dem gleichen Talent ausgestattet. Die Menschen sind divers und mannigfaltig. Ich gehe davon aus, dass kein Mensch auf der Welt gleich ist wie der andere. Jeder hat ein eigenes Set an Attributen, an Stärken und Schwächen mitbekommen. Und jetzt gibt es sicher manche Leute, wir hatten das Beispiel Fußball schon ein paar Mal, nehmen wir die zwei aktuell noch lebenden größten Fußballer, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Man sagt immer, Lionel Messi hat das größte Talent jemals eines Fußballers mitbekommen. Er ist einfach so unglaublich talentiert. Cristiano Ronaldo wiederum, sagt man, der auch Wahnsinnsleistungen bringt, musste sich das ultra hart erarbeiten. Der hat immer mehr gemacht als alle anderen, unglaublich viel trainiert. So, was Cristiano Ronaldo gemacht hat, ist, ist nicht über so viel Talent verfügt, aber er hat es sich erarbeitet. Und das ist etwas, das unabhängig ist von Intelligenz, von Talenten, dass man sich, jeder Mensch kann es sich erarbeiten. Das geht durch Fleiß. Und Fleiß ist die wichtigste Sache. Es gibt viele vermögende, erfolgreiche Leute, die würde ich als nicht so intellektuell, nicht so intelligent bezeichnen. Die müssen nicht unglaublich schlau sein, aber sie sind fleißig. Und das kann jeder Mensch in jedem einzelnen Beruf. Ich sehe das so oft. Ich als Beispiel, ich bin viel in Hotels, ja. Ich würde sagen, in sehr guten Hotels, und ich achte da sehr, sehr krass drauf, in Restaurants, in Hotels, wie Service ausgeführt wird, wie die sich verhalten, und da bin ich sehr sensibel darauf, weil ich mir sage einfach, ich verbringe nicht meine wertvolle Lebenszeit in irgendwelchen Läden, wo die es nicht drauf haben. Ja. Ich will einfach da das Beste haben. Und da achte ich sehr genau, wie verhalten sich diese Leute, wie ist der Service, wie wirst du angesprochen, wie lange brauchen die, um zur Türe zu kommen, bis die Türe aufmachen, Gepäck ausladen und so weiter. Das sind sehr, sehr wichtige Details, das sind manche Leute nicht klar, aber das entscheidet, diese kleinen Details entscheidet darüber, wie erfolgreich du bist nachher. Und wenn du zuvorkommend bist, wenn du freundlich bist, wenn du den Menschen mit einem Lächeln begegnest, wenn du einen richtigen Händedruck hast und du schaust denen in die Augen, du hast ein Selbstbewusstsein, dann strahlt das auch immer wieder zurück zu dir. Wenn die sehen, selbst wenn du irgendeinen kleinen Job, du hast einen Hilfsjob, du bist Praktikant irgendwo und du gehst die extra Meile, also you walk the extra mile, du bist morgens der Erste da, du machst den Leuten Kaffee, da fragt einer, du hörst dem genau zu, der merkt, wie aufmerksam du bist, du arbeitest, du lieferst deine Ergebnisse mit einer Top-Qualität ab, obwohl die das gar nicht gewöhnt sind von dem Praktikant, weil die einfach sehen, Junge, der ist top motiviert. Dann sage ich dir, in der heutigen Zeit, wo sie alle labern, 35-Stunden-Woche, Work-Life-Balance, ich will chillen, Brudi. Ja? Genau diese Gesellschaft ist dein Vorteil. Weil wenn die Masse nicht mehr in der Lage ist, mehr zu machen, während das Individuum mehr macht, während du einer der wenigen bist, die noch zum Leisten in der Lage sind, ja, du pushst also, während die anderen chillen, dann sind deine Aufstiegschancen nochmal viel höher als in einer eigentlichen Leistungsgesellschaft. Du bist der pusht, während die anderen schlafen. Und das ist eine reine Fleißsache und das kann jeder von uns erlernen.
Gute Antwort, Philipp. Sehe ich genauso. Was ich noch dem Ganzen hinzufügen würde, es gibt aber auch oft Dinge, das habe ich auch durch meinen Weg hinaus so erlebt, die passen einem einfach nicht. Die kriegt man nicht hin, da ist man nicht für gemacht quasi, dann würde ich eher sagen, nutz deinen Fleiß für etwas anderes. Probier lieber nochmal was anderes aus. Versuch nicht die ganze Zeit an etwas zu sitzen oder etwas zu machen, was dir wirklich gar nicht fällt. Das soll aber jetzt einfach mal dahingestellt sein. Ich würde sagen, nächste Frage. Gibt es Lebensmittel, die ihr niemals essen würdet? Und wenn ja, warum?
Es gibt etwas, das ich jetzt heute nicht mehr esse, Das ist Gänsestopfleber, weil ich einfach weiß, wie Gänse gestopft werden. Ja, das ist inhumane, sagt man. Also es ist einfach widerlich. Ja, also diese Gänse, die kriegen so einen Stab in den Hals reingesteckt, und dann werden sie gegen ihren Willen gefüttert, kiloweise, damit ihre Leber so fettig wird und so. Solche Sachen gibt es. Sonst versuche ich immer mehr bewusster zu essen. Ich habe beispielsweise heute Morgen, ich habe hier ein Wahnsinnsbuffet mit Wahnsinnsfrühstück. Da kannst du wirklich, also selten sowas gesehen, so eine tolle Auswahl. Und ich habe mich hingesetzt, habe 3 Rühreier mit Feta-Käse gegessen. Warum? Ich will Proteine haben. Feta-Käse hat wenig Kohlenhydrate, viel Fett und Proteine. Es hat einfach mit Sport zu tun nachher, dass ich einfach nicht so einen vollen Magen habe. Ich habe einen Porridge gegessen. Ja, ganz simpel, einfach ein Porridge. Und ich könnte und viel, ich sehe viele Leute in solchen Hotels, die laden sich da erstmal das Teller so voll und dann Bacon noch oben drauf und dann 2, 3 weitere Teller, ja, und dann steht der ganze Tisch voll und so, und dann füttern sie da ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen. So, das ist dieses, ja, wir Menschen haben es halt, wir sehen viel, ein Buffet, und dann, oh, das gefällt mir, das gefällt mir. So. Und ich kann nur empfehlen, ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich kann nur empfehlen, auch wenn man sich an anderen Orten aufhält, wo es eine tolle Auswahl gibt und so. Und ich weiß, viele werden dann sagen, ja, natürlich probiere ich das alles, gibt es nicht bei mir. Ja. Aber wenn du wirklich ein Peak-Performer bist, du willst weiterhin deine Leistung hochhalten und du kennst diese ganzen Sachen schon, ist jetzt nicht, dass du das erste Mal ein geiles Buffet hast, dann mach genauso weiter, wie du es sonst auch machst. Mit dem gleichen Energielevel. Du sagst jetzt nicht, ich fress mich jetzt mit 5 Pfannkuchen voll, weil es die halt jetzt hier gibt, sondern machst genauso weiter, dass dein Energielevel den Tag über gelevelt ist, auch wenn es Versuchungen gibt, und zieh deine Ernährung durch, so wie sie dir gut tut.
Das ist der wichtigste Punkt in dem Ganzen. Die Routine, die man hat, dann durchzuziehen, auch wenn die Versuchung da ist, sehe ich auch so. Woran ich direkt gedacht habe, als ich die Frage gesehen habe, ist an Innereien. Bei mir ist es wirklich so, ihr kennt ja The Liver King bestimmt. Der isst ja einfach Leber, roh von Tieren. Das ist, glaube ich, etwas für mich, ob ich das jetzt niemals essen würde, ob ich das nicht auch irgendwie mal probieren würde. Es ist einfach etwas, was unangenehm wäre wegen der Konsistenz alleine, dass es irgendwie so ein Kaugummi ist. Hast du das schon mal gegessen, Philipp?
Ich glaube, ich habe dir das angeboten, wo du bei mir in Stuttgart warst. Da waren wir in der Weinstube Fröhlich. Das ist direkt im Stuttgarter Rotlichtgebiet, und da ist halt dieser bekannte schwäbische Lokal, und die machen Kutteln. Kutteln ist der Magen eines Rindes, und der wird natürlich ausgewaschen, und dann wird er geschnitten, und dann kriegst du das in so einer Soße, mit so einer Weinsoße. Ich glaube aber, das wirst du mit Sicherheit abgelehnt haben.
Ja.
Sonst, ich habe in Schottland, ich war mal eine Zeit lang in Summer School in Schottland, und die Schotten sind absolute Innereienesser. Und da gibt es das Nationalgericht ist Haggis oder Higgis, Haggis. Das ist quasi in einen Darm eingewickelt, andere Innereien drin, und das schneidest du dann so auf und so. War sehr würzig, gut geschmeckt. Ich meine, richtig her, die Chinesen, wenn du mal ein richtiges chinesisches Restaurant gibst, Junge, Junge, da gibt's, also die essen alles,
Alle
was bei drei nicht
Tiere,
auf dem Baum ist. Ja.
alle exotischen Tiere. Was ist denn mit Insekten,
alles.
Philipp? Hast du schon mal Insekten?
Habe ich
Würdest du
gemacht.
Insekten
Ja,
essen?
habe ich in Thailand, habe ich Heuschrecken gegessen. Maden hätte ich jetzt keinen Bock drauf, einfach so. Was ist das Einzige, was ich in Deutschland, ich esse sehr, sehr viel. Ich probiere wirklich an sich alles. Ich liebe Schnecken beispielsweise, also Weinbergschnecken habe ich schon als Kind gegessen, liebe ich, ja. Ich würde also, alles ist auch eine Einstellungssache, ich probiere alles bis auf, es gibt in der altschwäbischen Küche, gibt es Hirnsuppe, also das Hirn vom Rind. Warum? Weil man einfach früher, wenn man die Kultur aus der Landwirtschaft hat, hat man alles konsumiert, man hat das nicht weggeschmissen, weil da gab es auch nicht so viel, sondern alles, was essbar war, und hast du gegessen. Und Hirnsuppe ist, das war, wo ich bisher gesagt habe, nee, also ich habe das mal gesehen, wie dieses Gehirn aussieht und so, das fand ich jetzt, das hat mich nicht angesprochen, aber ich habe selbst Heuschrecken gegessen, die schmecken wie Hühnchen oder wie Erdnussbutter. Also ich bin grundsätzlich einfach mal offen von der Einstellung her und schaue mir alles mal an, und danach entscheide ich, ob ich da weiter Bock drauf habe oder nicht.
Gut, also gibt's nichts, was du nicht essen würdest.
Also doch, Hirn würde ich nicht essen und wie gesagt, so eine fette Made oder so. Es gibt ja in Afrika solche riesige fetten Maden. Wenn du mir jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, komm Philipp, wir essen jetzt so eine fette Made, lass machen oder so, whatever, da würde ich vielleicht eine mit dir essen, aber ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt super scharf drauf wäre,
Also Leute, lasst Kommentar da, wenn ihr das sehen wollt, dass wir eine fette Made zusammen essen.
Maden-Challenge.
Maden-Challenge. Gut, nächste Frage. Wie kriege ich die Angst vorm Scheitern weg, wenn ich was Neues ausprobieren will?
Renn voll rein, scheitere, volle Kanne. Ja. Die Angst kriegst du nur weg, wenn du you gotta face it, wenn du sie dir, wenn du ihr begegnest. Ja. Es ist wirklich so, wenn du Angst hast vor dem Fliegen, ja, dann setz dich ins Flugzeug rein. Ich weiß, da werden das Leute sagen, oh Gott, nein, whatever. Ja, okay. Labert euch eure Geschichten vor, wie ihr wollt. Wenn du Angst vor etwas hast, dann begegne dieser Angst. Ja? Nur so kannst du sie auflösen. Du kannst zwar versuchen, zum Psychologe zu gehen und dich irgendwie geistig in einen Zustand bringen, so, ich stelle mir vor, wie es im Flugzeug gerade ist. Ja? Aber die echte Situation ist halt nur im Flugzeug und die Angst vor Scheitern hat jeder. Jeder hat die Angst, abgewiesen zu werden. Deswegen trauen sich beispielsweise viele Leute nicht, keine Ahnung, eine Frau anzusprechen oder so. Die sehen eine tolle Frau oder eine Frau sieht einen tollen Mann. Und sie trauen sich nicht, weil sie immer Angst haben vor dem Scheitern, dem abgewiesen werden. Dass sie öffnen sich, lassen sich auf etwas ein und dann kommt dieses Nein, ich habe kein Interesse an dir. Und das ist die Furcht vor dem Scheitern. Und das geht einfach nur, indem du dich dieser Angst stellst und akzeptierst, dass das Schlimmste, was du kassieren kannst, ein Nein ist, in dem Fall, oder eben das Versagen in einer Form. Aber je öfter du das machst und desto mehr du dich daran gewöhnst, Kian hat schon 100 Mal erzählt, wie der gescheitert hat. Ich bin schon gescheitert, da kann ich 5 Bücher drüber schreiben. Ich scheitere nach wie vor immer wieder.
Ich glaube, das Problem, was die meisten beim Scheitern haben, ist nicht, dass sie Angst vorm Scheitern an sich haben, sondern Angst davor haben, was die anderen darüber denken, wenn man scheitert. Also Angst vor der Außenwahrnehmung des Scheiterns, des Versagens. Und da muss man sich einfach selber die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern kann? Einfach mal ganz stumpf die Frage und sich dann mit der harten Wahrheit begegnen, dass es niemanden interessiert. Keiner denkt an dich und niemand achtet besonders auf dein Scheitern. Vor allem in der jetzig schnell lebenden modernen Welt, alle vergessen es innerhalb von einer Minute. Es gibt unendlich andere neue Probleme, die so mediale Aufmerksamkeit haben. Was hindert dich also daran? Nichts. Das Einzige, was dich hindert, ist das, was in deinem Kopf dahingehend liegt, weil du Angst hast, wie nehmen andere das wahr, wenn ich scheitere? Ist es wirklich so schlimm? Ist es wirklich so kostspielig? Ist es unumkehrbar? Meistens ist die Antwort auf diese Fragen nein, und meistens ist es nicht so beängstigend, wie man denkt. Also einfach überwinden, sehe ich genauso wie du, Philipp, einfach angehen und sich vorstellen, dass Scheitern gar keine Option ist. Einfach übermäßig optimistisch sein. Das gibt einem auch irgendwo Freiheit, mutig zu sein und das zu tun, was man vielleicht schon immer tun wollte.
Ist ein guter Punkt und das ist vielleicht etwas, was man teilweise Leute als Attribut haben. Das würde ich mir zuschreiben. Ich mache oftmals Dinge, wo andere sagen würden, Alter, was für ein Risiko, bist du verrückt, was machst du da für einen Scheiß? Habe ich als Kind auch schon gemacht. Keine Ahnung, irgendwo in den Fluss reinspringen oder waghalsige Dinge machen, weil ich mir, und vielleicht scheint das bis heute auch durch, dass Leute sagen, hey, warum redet ihr über solche Themen und so? Und dann sage ich mir, ich mache mir gar keine Gedanken über die Konsequenzen, was jetzt irgendjemand anderes darüber denkt, die können mich alle am Arsch lecken, ja. Und das ist vielleicht etwas, wenn du ein Overthinker bist, du denkst dran, oh nein, was könnte da passieren? Das ist auch vielleicht ein bisschen eine narzisstische Grundhaltung, zu denken, was denken jetzt alle anderen? Weil, Alter, wen juckt's denn? Was glaubst du denn, wer du bist, dass alle anderen nichts anderes zu tun haben, als die ganze Zeit über dich zu denken? Die Leute denken meistens über sich selbst nach, teilweise vielleicht noch über andere, aber die meisten Gedanken werden über sich selbst, die befassen sich mit sich selber. Also mach's einfach. Es ist so wie der Sprung ins kalte Wasser. Manche Leute sagen, hey Philipp, ich könnte nicht so ins kalte Wasser gehen. Doch könntest du, natürlich. Wenn ich dir eine Knarre an den Kopf halte und sage, dein Leben ist davon abhängig, du wirst erschossen oder du gehst jetzt ins kalte Wasser, dann würdest du es tun. Also laber nicht. So, das ist nur eine Frage der Überwindung. Mache es mit dir selber aus und dann just do it. Tu es einfach.
Nächster Punkt, nächste Frage, die auch hier nochmal anknüpft. Habt ihr Tipps, wie ich mehr schaffe und nicht immer alles aufschiebe?
Eigentlich genau das gleiche oder ein sehr ähnlicher Punkt, ja.
Es ist ähnlich, aber ich
Großes Eck,
meine, es gibt da
ja.
schon so ein paar grobe Dinge, die man machen kann, wenn man das Gefühl hat, man schiebt immer alles aus. Erstmal das Wichtigste, das erwähnen wir oft, man muss sich klare Ziele setzen. Klare Ziele definieren, was man haben will in überschaubaren Abschnitten. Grob erstmal größere Projekte, überliegende Projekte. Und dann muss man seine Woche und auch seinen Tag planen. Sich festlegen, wann man was erledigen möchte. Und für mich am allerwichtigsten in Sachen Aufschieben, Ablenkungen eliminieren. Die Zeit, die es mich kostet, wieder in meinen Fokus zu kommen, wenn ich abgelenkt werde. Deswegen habe ich auch die meisten Benachrichtigungen, wenn ich arbeite, aus. Ich habe immer nicht stören auf meinem Handy an, gar keine Benachrichtigungen werden mir angezeigt, keine Anrufe durch, wenn ich wirklich in den Deep Focus reinkommen möchte. Natürlich mit ein paar Notfallausnahmen, aber Ablenkungen eliminieren, unglaublich wichtig, und vor allem seine Erfolge in kleinen Aufgaben festhalten. Versuch dir, wenn du das Gefühl hast, du hast eine riesige Aufgabe, du hast was Riesiges vor, wenn man immer das Gefühl hat und die Angst hat, dass etwas zu groß ist, dann geratet man eher in eine Situation, in der man das vor sich wegschiebt. Deswegen setz dir mal ganz einfache, kleine Dinge, die du absolvieren kannst, damit du in so ein Momentum des positiven Absolvieren kommst. Und dann merkst du, wie auf einmal mit diesem Momentum alles andere auch viel, viel einfacher geht.
Ganz toller Punkt. Simpel gesagt, was Kieran gerade gesagt hat, die Ablenkungen wegschaffen. Wenn du quasi weißt, dass du nutzt zum Beispiel TikTok als Time Waste oder Instagram oder so und kommst in dieses Swipe, 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 das ist ja, das manipuliert ja dein Gehirn. Es ist einfach nur noch kurzer Dopaminausstoß die ganze Zeit. Dann mach es weg. Ja? Tue dir die Gefahren nicht hinlegen lassen. Also wenn du irgendwas erledigen willst, mach es nicht vor einer Fensterscheibe, wo dein Lieblingshobby draußen zu sehen ist. Ne, als Beispiel, und deine ganzen Freunde vorbeikommen und sagen, ach, komm doch jetzt raus, und du musst dich jedes Mal dagegen entscheiden, sondern ziehe dich zurück, Laserfokus auf dein Ziel, schreibe dir dein Ziel vorher aus und ganz wichtig auch, setze dir eine Zeit. Wenn du weißt, du hast jetzt nicht den ganzen Nachmittag, sondern du hast jetzt 60 Minuten, ich habe mir oftmals eine digitale Eieruhr, ja, hingestellt, kannst du ja bei Amazon für 4 € bestellen, da läuft dann digital die Zeit ab, stelle ich mir einen Timer, 60 Minuten, habe ich jetzt für diese Aufgabe, Handy weg und go, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und dann kannst du sagen, jetzt fühle ich mich gut, nehme dieses Gefühl auf, ich habe das jetzt geschafft, diese Aufgabe, abstreichen, ich setze mir eine Liste, die Dinge, die ich machen muss, Haken dran, sehr gut, ich habe den nächsten Punkt erledigt, den ich erledigt haben wollte. Jetzt fühle ich mich besser, ich habe in dem Moment mein Selbstbewusstsein gestärkt. Jetzt kann ich auf eine nächste Aufgabe gehen und ich kann auch mich entscheiden, eine Pause zu machen. Aber arbeite mit einem Zeitlimit, und dass du deinen Geist darauf fokussierst, dass du das jetzt erledigen musst.
Ich kann nur noch mal ausführen, wie wichtig es ist, Ablenkungen zu eliminieren. Viele unterschätzen, wie sehr Ablenkungen einen daran hindern, sich überhaupt richtig fokussieren zu können. Viele wissen gar nicht, was es bedeutet, sich richtig auf etwas zu fokussieren, wenn du an etwas arbeitest, weil sie ständig alle 15 Minuten, alle 5 Minuten irgendeine Ablenkung haben oder sich vielleicht sogar selber ablenken. Man kann sich ja auch selber ablenken, wenn man sein Handy ausschaltet, weglegt, anderes Zimmer legt und dann am Laptop sitzt und auf andere Tabs geht oder einfach anfängt irgendwie, weiß ich nicht, auf Twitter zu scrollen, auf YouTube noch nebenbei irgendwas anzuklicken, während man eigentlich vielleicht an einer sehr, sehr simplen Arbeit oder Aufgabe arbeiten sollte. Ablenkung eliminieren ist wirklich das Wichtigste, das A und O, um seine Arbeit durchzuziehen, finde ich, für mich persönlich. So, Philipp, das waren eigentlich alle Fragen.
Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die ich bringen kann.
Okay.
Also, meine letzte Frage, warte, ich habe sie hier notiert. Lieber Kieran, lieber Philipp, ihr habt sehr viel mit anderen Menschen zu tun und tretet immer wieder mit anderen Menschen in Kontakt. Auf was für Dinge achtet ihr beim Kontakt mit anderen, ob ihr in Zukunft noch weiter Zeit verbringen wollt mit diesen Menschen oder was ist euch wichtig? Kieran, ich weiß nicht, ob die Frage so jetzt richtig rübergekommen ist. Ich habe aber mir schon darüber Gedanken gemacht und würde vielleicht mal anfangen. Dann kannst du dir vielleicht währenddessen Gedanken machen. Also, ich bin bei manchen Sachen heutzutage, wie ich das vorher schon gesagt habe, mit da, wo ich mich aufhalte, ist mir wichtig, dass ich eine Zeit mit hoher Qualität verbringe. Ja? Unsere Zeit läuft ab. Und auf was ich achte, ist, wenn ich andere Leute sehe und ich schaue mir an, wie verhalten sich diese Menschen beispielsweise. Wie gehen die um, wenn wir hier irgendwo sind, in einem Restaurant oder in einem Hotel, wenn ich sehe, dass einer arrogant oder hochnäsig mit Servicepersonal umgeht, die also, ich sag jetzt mal deutlich gesagt, eine arrogante Schnauze haben und irgendwie meinen, sie sind was Besseres, weil sie jetzt in der Position sind, der Gast irgendwo zu sein, und sie meinen, dass der, der bedient, ein Diener ist, und zwar unter ihnen, ist für mich ein absolutes No-Go. Solche Leute, die schreibe ich in der Sekunde ab, die können sich aus meinem Blickfeld verpissen gehen. Ja, sowas habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, weil das ist nicht so, wie ich erzogen worden bin und nicht so die Art und Weise, wie ich irgendwelche Leute in meinem Umfeld haben möchte. Die Leute, die ich in meinem Umfeld habe, die können sich benehmen, die sind erfolgreiche Leute, aber in Demut. Die wissen ganz genau, dass sie selbst auch freundlich sein wollen. Freundlichkeit, respektvoller Umgang mit anderen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Art, wie es viele, ich sage jetzt mal, neureiche Menschen auch haben. Ja, wir haben viele Menschen in einem Umfeld heutzutage. Die Armut wird größer, aber auch der Wohlstand auf der, deswegen geht die Schere ja auseinander, wird größer, und da sind viele Leute dabei, die haben kein oder wenig Benehmen. Ja? Und von solchen Leuten versuche ich mich fernzuhalten. Das ist mir wichtig. Beispielsweise, wenn die mit ihren Eltern unterwegs sind und ich sehe, dass die respektlos mit ihrer Mutter umgehen oder irgendwie ein dummes Maul ihren Eltern gegenüber haben, wo es wirklich siehst, so richtig respektlose Art und Weise. Ich habe das gestern im Hotel auch mitbekommen. Solche Leute habe ich auch. Sowas gefällt mir überhaupt nicht, sowas möchte ich nicht sehen, und mit solchen Leuten möchte ich keine Zeit verbringen. Also ich achte wirklich darauf, beispielsweise, was mir beim Kian sehr gut gefallen hat, der kümmert sich sehr um seine Eltern, wie er über sie redet, ja, die besuchen ihn auch mal und so. Das ist, finde ich, eine wichtige Sache, ob du siehst, ob ein Mensch auch in gewisser Weise erwachsen geworden ist, dass er sein persönliches Umfeld schätzt. Wie geht er mit den Leuten um, die ihn zu einem Teil auch zu dem gemacht haben, der er heute ist? Sie haben ihn erzogen, sie haben Energie da reingesteckt in diesen Menschen, somit haben sie in ihn investiert. Und wie geht so ein Mensch jetzt mit diesen Menschen um?
Danke erstmal dafür, Philipp. Ich finde, das ist super wichtig, was du gesagt hast. Und ich finde, es hat viel mit inneren Werten zu tun. Beispielsweise der Umgang mit einem Kellner oder einer Person, die für jemanden arbeitet. Ich finde, das hat viel mit inneren Werten zu tun. Und da bin ich auch ähnlich bei dir. Ich schaue und achte darauf, dass ich mit Menschen mich umgebe, bei denen ich weiß, die haben die gleichen Werte wie ich. Ein Wert, der mir da als erstes in den Kopf gekommen ist, ist Zuverlässigkeit beziehungsweise Vertrauenswürdigkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich sitze mit jemandem das erste Mal da, ich habe den noch nie getroffen und der sitzt da und er fängt an, schlecht über andere Menschen zu reden, dann weiß ich, egal wie gut ich mit dem befreundet bin, der wird da auch mit anderen Leuten sitzen und schlecht über mich reden. Das heißt, das ist eine Person, der kann ich dann in dem Sinne gar nicht vertrauen. Und das ist für mich einer der größten Upturns. Eine andere Sache, auf die ich achte, ist, ich mag es nicht, mit pessimistischen Menschen viel zu tun zu haben, weil das zieht mich runter. Beispielsweise, man kommt jetzt irgendwo zu spät und die Person sagt, ah, nee, jetzt kommen wir zu spät und die ganze Zeit irgendwelche Probleme und ah, wir schaffen es nicht oder dies oder das und wenn wir da ankommen, dann werden wir keinen Tisch mehr kriegen oder so. Das ist auch schon wieder eine Person, da weiß ich mag eine positive Ausstrahlung, jemand, der grundsätzlich optimistisch ist, vielleicht auch eine dankbare Grundhaltung hat. Das ist auch dann etwas, das geht in die Richtung Werte. Hat man eine grundsätzlich dankbare Grundhaltung jeder Situation gegenüber und sieht dann das Positive darin? Oder ist man immer eher undankbar, pessimistisch, sieht immer irgendwelche Makel? Das ist auch etwas für mich, da bin ich ganz schnell weg. Also diese zwei Dinge kommen mir direkt in den Sinn. Zum einen Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit und zum anderen positive Grundhaltung. Aber natürlich, das sind alles Dinge, für mich, wenn ich jemanden kennenlerne, der muss von seinen Werten her ähnlich das gleiche Wertekorsett tragen wie ich. Und da gehören natürlich noch viele, viele andere Dinge dazu. Aber ich muss sagen, ich vermeide das eigentlich oft, neue Leute kennenzulernen. Ich bin da sehr, sehr eingeschränkt, was das angeht.
Ja, ich meine, gut, aber das heißt, du hast einen hohen Respekt vor deiner eigenen Zeit. Ja? Also ich muss ja immer mehr sagen, das ist eine kluge Einstellung, den Kreis des Einflusses gering zu halten und genau zu wissen, mit wem du Zeit verbringst, und das auch mit der Zuverlässigkeit. Kann ich absolut so unterschreiben. Am Ende ist es die Energie, die ihr austauscht, und die Menschen, die um euch herum sind, wenn ihr euch da nicht verlassen könnt. Das ist wirklich etwas, wenn ich mich nicht verlassen kann, im Sinne, ich wüsste zum Beispiel, mal so ein ganz blödes Beispiel. Jetzt ist irgendeine Situation gerade und dein Freund, der braucht dich oder du brauchst ihn, und der lässt dich einfach sitzen. Ja? Der sagt einfach, nee, ich habe jetzt was Besseres zu tun, ich treffe mich gerade mit irgendeiner Tussi oder so, keine Ahnung, ist ein blödes Beispiel, aber hat einfach eine Nebensächlichkeit und erst zeigt sich illoyal in diesem Moment, ja, dann weißt du, das ist kein Mensch, wenn es wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, auf den du dich verlassen kannst. Also dann unterbreche es gleich. Und was der Kian auch gesagt hat, ganz richtig, auch mit dem Thema, dass wenn diese Menschen grundsätzlich negativ sind, die ziehen dich nur runter. Du willst Gewinner um dich herum haben. Du willst Menschen. Mein Bruder sagt immer, er hat früher immer gesagt, wenn wir irgendwie jemanden, den wir beide cool fanden und so, wo du gemerkt hast, das ist ein richtiger Macher, dann hat mein Bruder gesagt, mit dem kannst du in den Krieg ziehen. Ja? Das ist also jemand, der kackt sich nicht an, wenn jetzt irgendwie mal die Situation irgendwie aufregender wird. Ein Beispiel, wo ich das beim Kian gemerkt habe, ist, wo die ganzen Presseberichte kamen. Ja, da hat der nie zu einer Sekunde gesagt: Oh, jetzt müssen wir den Mund halten. Am besten wir hören jetzt auf mit dem Podcast. Das war nicht in einer Sekunde, dass irgendeiner gesagt hat: Oh, das wird mir jetzt zu viel, du. Ich habe die Schnauze voll. Oh, nee, der Stress, den Stress kann ich haben. Ja. Also quasi ein Pussy-Mindset, ja, um das jetzt mal hart zu sagen. Das ist die Definition von dem, was mein Bruder gesagt hat. Mit dem kann man in den Krieg ziehen. Ja. Und solche Leute willst du um dich herum haben, die, wenn die Situation mal düster wird, wenn der Sturm aufzieht, die nach wie vor dastehen, unbeirrt genauso weiterlaufen wie davor. Mit den Leuten kannst du ganz an die Spitze kommen. Mit den anderen Leuten, die ziehen dich dann eher nach unten.
Absolut, sehe ich genauso. Und das deswegen ist ja auch für mich Verlässlichkeit dann wichtig, weil wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, dann ist er auch im Worst Case mit dir und nicht nur im Best Case. Aber es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, das bei einer neuen Person, mit der man jetzt etwas zu tun hat, direkt von Anfang an festzustellen. Dauert auch oftmals Zeit und man kann sich natürlich auch irren. Man sollte nicht, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, nicht nur versuchen, hier mit jemandem Zeit zu verbringen, wenn er nur positive Eigenschaften hat. Wir sind alle Menschen. Man sollte sich gegenseitig respektieren. Niemand ist perfekt. Man kann nicht in jedem Punkt perfekt sein. Man sollte sich einfach selber Prioritäten in seinem Kopf festlegen, was für einen wichtig ist. Mir persönlich ganz oben Verlässlichkeit. Aber da gibt es bestimmt andere, die wollen vor allem, weiß ich nicht, inspirierende Gespräche oder Humor bei einer anderen Person oder ja, andere Dinge, eben Empathie. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich vor allem Verlässlichkeit am wichtigsten.
Jo, kann ich auch so unterschreiben. Humor ist etwas, das ist nett, das ist so Entertainment Value. Ich habe gerne Leute auch, wenn da einer lustig ist und so, aber der sollte trotzdem verlässlich sein und loyal sein, ja. Also das eine, nur wie der König, der seinen Hofstaat hat und dann den Narr, der im Clown-Kostüm Witze reißt und so, das ist ja nett. Abends so, hahaha, dann hast du irgend so einen Clown am Tisch. Ja, das entertaint mich jetzt mal für eine Stunde, aber auch die lustige Person sollte genauso die gleichen Grundwerte haben wie eine. Es muss auch keine lustige Person sein. Es gibt auch ernste Personen, wo ich sage, ich weiß aber in einer Situation, wenn irgendwas ist, kann ich mich auf diese Person absolut verlassen. Ja, dann ist das genauso wertvoll.
Gut, dann würde ich sagen, Philipp, haben wir eigentlich viele sehr verschiedene Fragen beantwortet, von Essen zu Auswandern
Jo.
zu Self-Improvement zu worauf achten wir bei anderen Personen. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine besondere Antwort auf eine dieser Fragen habt, weil wir lesen die Kommentare, finden wir immer auch interessant. Und wenn ihr für die nächste Folge, nicht, dass das jetzt als nächstes kommt, aber es wird immer wieder kommen, nochmal andere Fragen habt, ihr merkt schon, ganz bunt gemischt, auch einfach in die Kommentare. Und ja, das war's dann vom Podcast, Freunde. Hat Spaß gemacht.
Jo,
Wir sehen uns bei der nächsten
hat
Folge.
Spaß
Bis dann.
gemacht. Bis
Ciao.
bald. Ciao, ciao.